Weltmarkt, der Podcast der deutschen Außenwirtschaft.
Wenn Autokonzerne ihr Jahresergebnis vorstellen, dann hören wir Sätze wie China schwächelt, der europäische Absatz zeigt sich robust oder das Amerika-Geschäft zieht an. Was garantiert nicht vorkommt, ist Afrika. Der Kontinent spielt für die internationale Autoindustrie kaum eine Rolle. Zu wenig Neufahrzeuge werden verkauft, noch weniger werden vor Ort produziert. Es gibt auf dem Kontinent kaum Autofabriken, die diesen Namen verdienen. Und eine Industrie zur Herstellung von Kfz-Teilen ist auch nur in Ansätzen vorhanden. Das alles beginnt sich allerdings zu ändern. Zu den Chancen und Herausforderungen befragen wir in dieser Folge drei Afrika-Experten. Wir sprechen mit der Afrika-Chefin von VW, Martina Biene.
Ich suche noch für mein vollständiges Afrika-Bild einen nordafrikanischen Standort und im Moment interessiert uns Ägypten als möglicher Produktionsstandort am meisten, weil auch da die Regierung einen sehr starken politischen Willen gerade hat, Industrie anzusiedeln und Industrie zu fördern. Wir haben gute Bedingungen, haben jetzt auch schon viele unserer Lieferanten, mit denen wir Volkswagen global zusammenarbeiten.
Mit Friedemann Färber vom Autozulieferer SCS Stahlschmidt.
Nachdem wir im Dezember die Entscheidung getroffen haben, konnten wir im Februar mit dem Bau beginnen. Das ist tatsächlich sehr investorenfreundlich geregelt. Es ist sicherlich nicht überall so, aber in den Freihandelszonen, das sind ja Flächen, die speziell auch für Investitionen vorgesehen sind, da geht es dann tatsächlich sehr zügig.
Und mit der Handelsexpertin Anja Slani.
Was ein großer Hinderungsgrund ist, ist auch die geringen Finanzierungsmöglichkeiten. Also die hohen Zinsen, die man hat, die man auf den Kauf eines Gebrauchtwagens zahlen muss. Beispielsweise in Ghana sind das bis zu 30%. Und das führt eben auch dazu, dass nur 5% von neuen Autokäufen über Banken finanziert werden.
Ein Land, das in Fachkreisen für Furore sorgt, ist Marokko. Von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt hat sich das nordafrikanische Land zum Produzenten von Kraftfahrzeugen und vor allem von Kfz-Teilen entwickelt. Auch deutsche Unternehmen investieren. Eines davon ist SCS. Wir sprechen mit dem Geschäftsführer Friedemann Färber zunächst darüber, was sie herstellen.
Wir stellen Bautenzüge her. Bautenzüge kennt man vom Fahrrad, das ist der Bremszug beispielsweise oder auch die Gangschaltung. Hat aber auch, und dort sind wir aktiv, im Automotive sehr viele Anwendungen. Wenn man da beispielsweise an die Rückbank denkt, die man umklappen kann, oder man öffnet die Tür, das ist ein Bautenzug dahinter, oder die Motorhaube, Tankdeckel. Also alle mechanisch beweglichen Funktionen, da kommen auch im Auto Bautenzüge vor. Und wir sind da seit langer Zeit einer der führenden Ausstatter.
Einer Ihrer Auslandsstandorte ist Marokko. Warum das?
Wir haben zu Beginn dieses Projektes natürlich verschiedene Länder angeschaut. Neben den reinen Kostengesichtspunkten war uns auch das Thema der politischen Stabilität sehr wichtig. Also die Kunden, die achten schon drauf, dass der Standort, aus dem sie beliefert werden, eine gewisse Sicherheit birgt. Deshalb auch das Thema politische Sicherheit. Wir haben auch als SCS Group einen weiteren Standort in China, sodass wir nicht auf einen einzelnen Standort angewiesen sind, wenn sich irgendwas negativ entwickeln sollte.
Wann sind Sie nach Marokko gegangen und wie sind Sie dort aufgestellt?
Also wir haben tatsächlich im Herbst 2020 die Entscheidung getroffen, Marokko als neuen Standort zu wählen. Wir haben dann im Dezember die Investition auch offiziell gestartet. Das erste Beeindruckende für mich war, dass bereits 6 Monate später die erste Phase der Fabrik stand, 9000 Quadratmeter inklusive Verwaltungsgebäude. Und mittlerweile, seit Beginn 2023, ist die gesamte Fläche fertiggestellt mit 20.000 Quadratmetern und circa die Hälfte davon ist jetzt auch schon mit Maschinen und Anlagen bestückt, aus denen wir Serie produzieren.
Und wie viele Beschäftigte haben Sie dort?
Jetzt beschäftigen wir aktuell etwas mehr wie 500 Personen. Unsere Zielgröße, wenn wir alles umgesetzt haben, werden um die 1.000 Personen sein am Ort. Und wir produzieren komplette Bautenzugsysteme, also mit Anbauteilen, mit Basisvorfertigung, dass tatsächlich die komplette Produktion dann vor Ort stattfindet.
Ist Marokko damit ein wichtiger Standort für SCS?
Die SCS hat weltweit momentan etwas mehr mit 1.500 Mitarbeiter und es wird dann künftig so sein, dass die Mehrheit der Mitarbeiter dann in Marokko angesiedelt ist. Der zweitgrößte Standort ist dann in China. Die beiden übrigen Standorte, es ist dann zum einen Kanada und zum anderen Deutschland, sind dann eher die Verwaltungs- und Logistikstandorte.
Und der Jahresumsatz der Gruppe?
Der liegt bei ca. 60 Millionen Euro.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass der Hauptgrund für eine Umsiedlung nach Marokko für SCS die niedrigen Löhne waren.
Also das Lohnniveau in Marokko ist ein für uns entscheidender Faktor oder besser gesagt die Herstellungskosten, da gehören ja auch einiges andere noch dazu. Und wenn ich jetzt nur mal einen Arbeiter in Marokko mit einem Polen vergleiche oder Osteuropa allgemein, dann kann man sagen, das ist ungefähr ein Fünftel.
Sind denn die Personalkosten so entscheidend für SCS?
Ein Bautenzug ist ein Teil, das sich sehr, sehr schwer automatisiert herstellen lässt. Das heißt, der Bautenzug selber, das Kabel, ist ja nicht das Produkt, das wir an unsere Kunden liefern, sondern wir liefern komplette Systeme. Das heißt, es ist dann sehr viel Montageaufwand notwendig, um Befestigungsclips oder Dämmeinheiten an das Produkt anzubinden. Für relativ geringe Umsatzgröße muss ich schon eine sehr hohe Anzahl an Personen einstellen. Also das Thema Personalkosten ist bei uns erfolgsentscheidend. Deshalb finden Sie unsere Wettbewerber meistens in Asien, lange Zeit in Osteuropa. Dort waren wir auch mit zwei Werken in Polen und Ungarn seit Anfang dieses Jahrtausends tätig, wobei auch dort von Jahr zu Jahr die Personalkosten so stark gestiegen sind und gleichzeitig der Marktpreis für unsere Produkte immer weiter abgesunken ist, dass wir vor der Frage standen, wie wir uns aufstellen, damit wir auch nachhaltig wettbewerbsfähig diese Produkte anbieten können.
Die Konsequenz war, die Werke dort zu schließen und das in Marokko zu eröffnen. Wohin gehen denn die Bautenzüge von dort aus?
Im Standort in Marokko produzieren wir sowohl für den europäischen als auch nordamerikanischen Markt. Zusätzlich haben wir aber auch Kunden in Mexiko. Das lokale Geschäft ist bei uns momentan wahrscheinlich unter 10% noch. Der Tatsache auch geschuldet, dass wir jetzt gerade mal 2 Jahre fort sind.
10% sind nicht viel. Wie sind die Aussichten?
Tatsächlich spielt der afrikanische Markt und auch spezifisch Marokko eine immer größere Rolle. Nicht unbedingt, weil unsere Endkunden, sprich die Automobilhersteller, dort vor Ort sind. Da gibt es zwei sehr große, PSA und Renault, die in Marokko bereits sehr, sehr große Investitionen haben. Vielmehr für uns ist aber tatsächlich die sogenannte Tier One Supplier, also die zwischen uns und den Endkunden stehenden Zulieferern wichtig. Diese Zulieferer, die sind schon großteils in Marokko angesiedelt, sodass es tatsächlich einen durchaus nennenswerten Umsatz auch direkt inländisch geben kann. Wir haben auch sehr rege Kontakte bereits zu den verschiedenen Firmen, die teilweise sogar in der Nachbarschaft sind, sodass da richtige Cluster entstehen und wir da durchaus sehr viel Potenzial drin sehen.
Also SCS setzt voll auf Marokko. Jetzt wechseln wir den Gesprächspartner und hören, was Martina Biene sagt. Sie sitzt am anderen Ende des Kontinents in Südafrika und auch am anderen Ende der Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie bei Volkswagen.
Ich bin jetzt seit 23 Jahren bei Volkswagen, zum zweiten Mal in Südafrika. Ich war schon mal in Südafrika in anderer Funktion. Von 2018 bis 2020 habe ich die Marke Volkswagen Pkw geleitet im Verkauf und Marketing After Sales. Und jetzt bin ich seit November letzten Jahres, also bald ein Jahr, Managing Director für Volkswagen Group Südafrika. Und wir steuern auch das gesamte Afrika-Geschäft von hier.
Volkswagen ist ja bei weitem kein Neuling in Südafrika. Seit 1972 ist Ihr Unternehmen vor Ort. Welche Fahrzeuge werden in Südafrika momentan gebaut?
Wir haben hier ein Werk, eins von 117 Werken in der Volkswagen-Gruppe. Und wir bauen hier zwei Modelle, den Polo bauen wir für den lokalen Markt und auch für Exporte, vorrangig nach Europa. Und wir bauen hier noch den Polo Vivo. Das ist die vorherige Generation des Polo und die bauen wir schwerpunktmäßig für den lokalen Markt in Südafrika. Das ist das einzige richtig große, vollständige Werk, CKD-Werk, wie wir das nennen. Unsere Maximalkapazität pro Jahr ist 171.000 Fahrzeuge, die sich eben auf die zwei Modelle verteilen. Ungefähr 30.000 Vivo oder maximal 30.000 Vivo können wir im Jahr machen. und dann dementsprechend die resultante 141.000 Polo-Bornmer. Damit sind wir eines der kleineren Volkswagen-Werke.
Zum Vergleich, insgesamt hat der VW-Konzern 2022 8,3 Millionen Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Für VW ist Afrika also noch ein ziemlich kleiner Markt. Auf der anderen Seite ist VW einer der größten Autohersteller in Afrika. Die Handelsexpertin Anja Slani ist seit 4 Jahren bei der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung tätig, abgekürzt UNCTAD. Im vergangenen Jahr hat sie dort mitgearbeitet an einer Studie zur Automobilindustrie in Afrika. 2 Länder stechen als Produktionsstandorte besonders heraus.
Also wir haben vor allem Südafrika und Marokko, das sind ja mit Abstand die führenden Länder in Afrika, die Fahrzeuge herstellen. Südafrika mit ca. 631.000 und Marokko mit 403.000 Produktionen an Fahrzeugen. Und das sind schon ungefähr 97% der gesamten Produktion auf dem Kontinent. Beide Länder haben einen sehr großen Anteil an, das nennt man completely built-up Fahrzeuge. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge vollständig im Land gefertigt werden. Und dadurch erreicht man eine recht hohe lokale Wertschöpfung von 40% in Südafrika und 60% in Marokko. Dann haben wir neben Südafrika und Marokko auch noch andere Länder, die Fahrzeuge herstellen, jedoch in sehr kleiner Quantität. Ägypten, Algerien, auch in Ghana, Kenia, Äthiopien und Nigeria.
Warum gehen die Kfz-Hersteller nach Südafrika und Marokko?
In Südafrika hat es damit begonnen, dass man den nationalen Markt von Südafrika bedienen wollte. Aber dann später, vor allem auch durch Exportanreize, sich mehr an den Export orientiert hat. Und von Südafrika werden zum Beispiel auch Nachbarländer bedient. Das ist vor allem im südlichen Afrika, weil eben auch die Transportkosten von Südafrika in andere afrikanische Länder sehr hoch sind.
Und wie ist es mit Marokko?
Wir hatten 2010 in Marokko, es waren ungefähr 42.000 Einheiten, die hergestellt wurden, also Fahrzeugeinheiten. Und in 2019 403.000. Also da sieht man den massiven Anstieg. Und das hat begonnen 2012, wo das erste completely built-up-Werk, also wirklich mit einer sehr hohen Quantität an Fahrzeugen, in der Tangermé-Zone eröffnet wurde von Renault. Und damit begann auch so ein bisschen diese ganze Automobilindustrie, vermehrt Zulieferer sich anzusiedeln.
Was treibt die Produktion in Marokko an?
In Marokko ist es vor allem der Export nach Europa. Ein interessantes Beispiel, dass der Citroën Ami in 2022 eines der meistverkauftesten Autos in Spanien war. Also da ist wirklich die Nähe von Marokko zu Europa ein wichtiger Punkt für die Exporttätigkeit.
Wie groß ist denn insgesamt die Nachfrage nach Kraftfahrzeugen in Afrika?
Im Moment ist der Markt noch relativ klein. Also da haben wir schätzungsweise 2021 Registrierung von Neuwagen gehabt, die lagen bei 1,1 Millionen in Afrika. Wenn man das mal vergleicht, in Europa hat man 17 Millionen gehabt und in Asien 43 Millionen.
Einer der Gründe dafür ist die eher geringe Kaufkraft in Afrika und, das sagten Sie im Vorgespräch, die hohen Zinsen für einen Kredit beim Autokauf.
Beispielsweise in Ghana sind das bis zu 30%. Und das führt eben auch dazu, dass nur 5% von neuen Autokäufen über Banken finanziert werden. Da gibt es auch Initiativen, dass die Finanzierungsmöglichkeiten verbessert werden, in Ghana ein Vehicle Financing Scheme. Und das soll natürlich dazu führen, dass dann die Kaufkraft in dem Sinne und auch die Nachfrage nach Neuwagen gesteigert werden kann. Und außerdem haben wir auch einen relativ kleinen Markt an Neuwagen aufgrund des hohen Anteils an Gebrauchtwagen, die nach Afrika exportiert werden. Und da sind schätzungsweise ungefähr 85% der Fahrzeugflotte in Afrika.
Und wie wird sich der Markt entwickeln?
Die Schätzung für bis 2030 etwa 10 Millionen ist an neuen Registrierungen. Da sieht man natürlich im Vergleich zu Europa und Asien, dass das immer noch relativ gering ist. Aber auch da durch Bevölkerungswirtschaftswachstum, durch Infrastrukturinvestitionen kann man erwarten, dass auch diese Zahl nach 2030 deutlich steigen wird.
Kommen wir zurück zu VW. Volkswagen hat neben der einen Vollfabrik in Südafrika auch kleinere Standorte in Afrika. Was sind das für Werke, Frau Biene?
Wir haben angefangen mit 3 weiteren Montagewerken jetzt in Afrika. Montage ist immer die erste Stufe. So haben wir auch zum Beispiel in unser Volkswagen-Geschäft in China, hat auch mit einem Montagewerk angefangen. Wir haben angefangen mit 3 Montagewerken jetzt in Afrika. Das eine ist in Ruanda mit unserem Partner CFAO. Das andere ist in Kenia, auch mit dem gleichen Partner. Und dann haben wir ein eigenes Montagewerk in Ghana gerade jetzt eröffnet. Das haben wir erst mit dem Partner gestartet und im März diesen Jahres haben wir es jetzt als Volkswagen selber übernommen. Mit Zusammenschrauben fängt man immer erstmal an, wenn man Automobilindustrie macht. Und wenn es irgendwann mal mehr Neuwagenbedarf gibt und wir mehr Neuwagen bauen können, dann kann man auch über erste Lokalisierungen und über weitere Elemente der Produktion nachdenken.
Was ist denn mit anderen afrikanischen Ländern, zum Beispiel mit Nigeria?
Nigeria ist vom Absatz her wichtig und auch vom Bevölkerungswachstum und von der Prognose des GDP-Wachstums. Was uns in Nigeria hindert, ist das bis vor kurzem völlige Fehlen einer Automotive Policy und vor allen Dingen ein nahezu nicht existenter Neuwagenmarkt, sondern eben ein wahnsinnig großer Markt von Grauimporten von Gebrauchtwagen. Und diese große Gebrauchtwagen-Grauimport-Schwemme, würde ich sagen, die ist in Nigeria besonders groß, führt natürlich erstmal dazu, dass der Neuwagenabsatzmarkt überschaubar klein ist.
Und da sieht's in Südafrika anders aus. Was macht das Land denn aus Ihrer Sicht besser?
Das ist eines der Erfolgsrezepte von Südafrika, die eine sehr gute Automobilpolitik gemacht haben. Und dazu gehörte unter anderem auch ein Bann von Grauimporten von Gebrauchtwagen, sondern lieber einen eigenen Gebrauchtwagenmarkt zu schaffen.
Wo sind denn die politischen Rahmenbedingungen besonders gut für eine Ansiedlung?
Ich suche noch für mein vollständiges Afrika-Bild noch einen nordafrikanischen Standort und im Moment interessiert uns Ägypten als möglicher Produktionsstandort am meisten, weil auch da die Regierung einen sehr starken politischen Willen gerade hat, Industrie anzusiedeln und Industrie zu fördern. Wir haben gute Bedingungen, haben jetzt auch schon viele, auch unserer Lieferanten, mit denen wir Volkswagen global zusammenarbeiten. Die haben mit einem großen Hafen in Port Said und East Port Said, also sind sozusagen gut ausgestattet auch für Automobilindustrie unter anderem. Der Neuwagenmarkt in Ägypten ist momentan der 3. in Afrika. Also auch erstmal vom lokalen Potenzial nicht schlecht.
Ein großes, ungelöstes Thema in Afrika ist der Kraftstoff. In vielen Ländern wird EU-3-Kraftstoff benutzt. Ein Problem nicht nur für VW.
Das heißt, sie haben in der Regel einen sehr hohen Mangananteil, eine geringere Oktanzahl und das verhindert bei uns und bei vielen anderen Automobilherstellern eher, dass Fahrzeuge mit neuerer Technologie in die Länder gebracht werden und dementsprechend die vorhandenen Fahrzeuge sehr viel höhere Emissionen haben, CO2, aber auch NOx-Emissionen haben.
Wo wir schon über den CO2-Ausstoß sprechen, kommen wir zum Thema Elektrofahrzeuge. Wie sieht es denn da in Afrika aus? Spielen die überhaupt eine Rolle?
Wir verkaufen in Afrika Elektrofahrzeuge, wir produzieren in Afrika keine Elektrofahrzeuge. Dafür brauche ich eine kritische Masse von 50.000, 60.000, bevor ich irgendwo lokalisieren kann. Also Ruanda ist eine der wenigen afrikanischen Länder zum Beispiel schon mit einer Elektrofahrzeugpolitik oder einer Unterstützung für Elektrofahrzeuge.
Was tut sich in anderen Ländern?
Äthiopien wird auch eine Elektrofahrzeugpolicy an den Start gebracht. Ägypten hat auch eine Elektrofahrzeugförderung. Südafrika ringt um eine Policy, dass es in Anführungsstrichen so lange dauert, ist sehr zu unserem Ärgernis. Nigeria habe ich noch nichts gehört.
Interessant könnte es ja sein, regionale Pläne zu entwickeln, damit man einen größeren Markt bedienen kann. Laut Martina Biene kann sich VW so etwas durchaus vorstellen.
Dann ist im Moment sozusagen die Überlegung, Ghana macht PKWs und Pickups, Elfenbeinküste macht Trucks und Buses. Senegal kommt jetzt auch zu gucken, okay, Senegal könnte vielleicht Two-Wheeler machen, dass man tatsächlich mit den Ländern, und das ist nicht wir als einzelner Hersteller, sondern wirklich der Automobilverband für Afrika, dass wir halt gucken, wer kann was dazu beitragen.
Allerdings gibt es Hindernisse, die solchen regionalen Verbünden entgegenstehen, meint Handelsexpertin Slani.
Es sind im Moment noch zum Teil Zölle und andere Barrieren. Die müssen erstmal aufgehoben werden, damit es einfacher ist, also insbesondere Autos regional zu handeln. Weil erst dann, wenn man wirklich regional auch LKWs, PKWs exportieren kann, lohnt sich das als Absatzmarkt.
Genau zu diesem Zweck hat die Afrikanische Union eine Freihandelszone auf den Weg gebracht, die die innerafrikanischen Zölle künftig aufheben soll. Eine Chance für neue Märkte.
Was in der Zukunft sicherlich dann auch Ghana oder auch Niger und Mosten-Kenia zu einem interessanten Standort für OEMs machen wird, ist die regionale Integration. Das haben wir insbesondere im Moment durch die afrikanische Freihandelszone, die implementiert wird, die einen größeren Markt eröffnet für OEMs, wodurch man dann Autos günstiger, zollfrei auch in Nachbarländer exportieren kann. Und man hat, das darf man auch nicht unterschätzen, das haben wir in unserer Studie eben auch analysiert, man hat Zugriff zu wertvollen Rohstoffen, die für den Automobilmarkt enorm wichtig sind.
Alle Hoffnung also liegt auf der Freihandelszone. Hier ein Überblick dazu, bevor wir gleich nochmal die Pros und Kontras für Marokko und Südafrika aus Sicht der Autohersteller und Zulieferer durchgehen. Konkret und kompakt, die afrikanische Freihandelszone. Die afrikanische kontinentale Freihandelszone wird seit 2021 umgesetzt. Das Rahmenabkommen haben aktuell 47 von 55 Mitgliedern der Afrikanischen Union ratifiziert. Die African Continental Free Trade Area soll den wirtschaftlichen Austausch auf dem Kontinent erleichtern, die Industrialisierung vorantreiben und regionale Wertschöpfungsketten aufbauen. 97% der bestehenden Warenzölle sollen dafür schrittweise abgebaut werden. Vorgesehen ist auch die Abschaffung von nichttarifären Handelsbarrieren wie zum Beispiel Importquoten, Produktnormen und Zollbürokratie. Der Automobilsektor ist für die Macher der Freihandelszone eine der Kernbranchen. Langfristig erhofft sich die Afrikanische Union eine Zollunion und einen kontinentalen Binnenmarkt mit freiem Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Personen. Davon ist Afrika im Moment noch weit entfernt. Bislang findet kaum grenzüberschreitender Warenaustausch statt. Von allen afrikanischen Exporten gingen 2021 nur 13% in andere Länder auf dem Kontinent. Zum Vergleich, in Asien erreicht dieser Wert 59%, in Europa sogar 69%. Ein Grund für den geringen Austausch ist die Warenstruktur. Afrika exportiert typischerweise Rohstoffe in die Industrieländer, um von dort dann Fabrikwaren zu importieren. Auf dem Kontinent selbst erschwert die schlechte Infrastruktur den Austausch. Ein Container gelangt zum Beispiel von Nairobi aus deutlich schneller und billiger nach Hongkong als nach Lagos. Und der schnellste Flug von Nigerias Wirtschaftsmetropole ins direkt nördlich gelegene Algier führt über Istanbul. Es ist also noch viel zu tun, bevor die afrikanische Freihandelszone ihre volle Wirkung entfalten kann. Kommen wir nochmal auf die beiden großen Kfz-Zentren in Afrika, also Südafrika und Marokko, zu sprechen. Was VW und der Zulieferer SCS dort konkret für Erfahrungen machen, gute wie schlechte. VW ist seit über 70 Jahren in Südafrika. Trotzdem sind die Standortfaktoren dort nicht immer optimal. So drückt die katastrophale Stromversorgung auf die Stückzahlen.
2019, da haben wir 161.000 Fahrzeuge gebaut. Jetzt schaffen wir dieses Jahr vielleicht 146.000, würde ich sagen. Ist aber nicht sozusagen nachfragegetrieben, sondern eher der ein oder andere Tag Stromausfall hier im Land. Ja, Loadshedding heißt das Phänomen, kennen hier auch alle. Man kann Apps runterladen, wann es Loadshedding gibt.
Loadshedding bedeutet Lastabwurf. Warum muss Südafrika denn immer wieder gesteuert den Strom abstellen?
Auf der einen Seite ist es die Infrastruktur und die Power Generation selbst, dass sozusagen Kraftwerke gewartet werden müssen, die dann sozusagen nicht im Backup sind von anderen Kraftwerken. Dann ist das Netz marode, würde ich nicht sagen, aber auch sehr wartungsbedürftig, was dazu führt, dass eben regelmäßig gesteuert Strom abgestellt wird. Also auch ganz ab und zu explodiert mal irgendeine Substation, das passiert auch, oder fällt aus.
Und kommen Sie in der Produktion damit klar?
Das ist schon auch gesteuerte Abschaltung. Also es ist im Vorfeld angekündigt und überraschend eine Produktion anzuhalten ist nicht gut. Ist für die Maschinen nicht gut, ist nachher auch für unsere Kosten nicht gut, weil dann auch die ganze Schicht da ist und auf einmal sehr überrascht ist. Und es auch im Engineering-Bereich und auch in anderen Bereichen viele Funktionen gibt, die man langsam runterfahren muss. Also wenn Loadshedding ab einem bestimmten Stadium Level 5 heißt es oder Stage 5 eintritt, dann machen wir 24 Stunden zu. Das ist bei Level 5 ein von 8 Tagen und bei Level 6 2 von 8 Tagen. Das gibt uns aber die Möglichkeit, es runterzufahren, die Öfen in der Lackiererei runterzukühlen, alles, was engineering-seitig gerade für 48 Stunden irgendwo getestet wird oder sowas, abzuschließen. Also ist planbar, aber nicht ideal.
Wie sichern Sie denn dann Ihre Stromversorgung?
Leider haben wir jetzt aber kurzfristig als Backup-Lösung ab nächstem Jahr auch Generatoren für das Werk. Das muss man sich aber so vorstellen, dass wir hier ein Fußballfeld zustellen. Also es ist jetzt nicht eine kleine Größenordnung. Die werden alle mit Diesel betrieben. Mit dem Strommix von Südafrika, der 85% Kohle ist, ist das sogar noch die bessere CO2-Variante. Also wir reduzieren CO2 dadurch sogar. Aber die Backup-Lösung Generatoren geht im März an den Start, falls erforderlich, aber ist alles andere als ideal.
Und langfristig?
Wir versuchen, so viel wie möglich Solar zu machen. Wir gehen auf Wind in 2025, 2026. Dann ist der Windpark errichtet, von dem wir dann auch Strom beziehen können. Es ist noch ein bisschen unklar, weil der Windpark auch in den Grid einspeist, ob das denn auch Strom ist, der dann wirklich uns zur Verfügung stellt. Also unser erster Fokus ist erstmal, carbon neutral zu werden als Produktion in 2030, als Hersteller weltweit sowieso in 2050.
Große Pläne und Herausforderungen für Volkswagen. In Marokko macht SCS Stahlschmidt deutlich bessere Erfahrungen mit dem Strom, Herr Ferber, oder?
Genau, das Stromversorgungsthema, das wir aus Südafrika kennen, das ist bei uns gar kein Thema. Wir hatten noch nie einen Stromausfall in den 2 Jahren. Es ist auch nicht bekannt in Marokko, dass das ein Thema ist.
Für SCS ist die Energieversorgung in Marokko sogar ein Standortvorteil.
Definitiv ist es so, dass Unternehmen wie wir, die sehr, sehr kostensensibel am Markt unterwegs sind, eine Strategie benötigen, um die Kostenstruktur mittelfristig deutlich zu reduzieren. Zumal wir in Europa auch das Thema Energiekostensteigerung sehen und somit weitere zukünftige Belastungen schon auf uns zukommen sehen. In Marokko sehen wir dadurch in der Tat eine Möglichkeit, auch langfristig wirtschaftlich stabil zu agieren. Gerade bei Themen beispielsweise wie Energie, was halt einfach wichtig ist für unsere Branche, wir auch eine Autarkie haben über Photovoltaik, was speziell im Automotive-Bereich stark gefordert wird.
Und der Strom ist nicht nur günstig, seine Zusammensetzung bringt ihm auch Punkte bei Ferbers Abnehmern.
Marokko hat einen sehr, sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energien bereits durch Wasserkraft, Solar- und Windkraft. Gerade Stichwort CO2-Neutralität ist für Lieferanten aller großen Automobilhersteller schon eine Kernforderung geworden.
Bevor wir zum Ende des Podcasts kommen, möchten wir von Herrn Ferber nochmal im Einzelnen hören, welche Gründe es für SCS gab, sich gerade in Marokko anzusiedeln. Zum Beispiel die Transportinfrastruktur.
So muss man wissen, dass in Tangier ja der größte Hafen des Mittelmeers angesiedelt ist und einer der weltgrößten Hafen. Also dass auch die Logistik eigentlich für uns geradezu ideal ist. Der Hafen ist gerade mal 20 Minuten von unserem Werk entfernt. Und somit können wir auch wirklich weltweit kostengünstig versenden.
Oder der Umgang mit den Behörden in Marokko.
Zum einen sind es tatsächlich die oft zitierte Bürokratie, die dort eben nicht da ist. Und was in Marokko uns sehr gut gefallen hat, ist, die nennen das One-Stop-Shop. Das heißt, wir haben einen Ansprechpartner in der Freihandelszone dort, der uns von der Firmengründung bis zum Organisieren des Baus eine Schnittstelle war und somit es uns extrem einfach gemacht hat, die erste Investition vor Ort zu tätigen. Des Weiteren verfügt Marokko über sehr ausgebreitete Freihandelszonen, sortiert nach verschiedenen Branchen, auch für uns Automotive. Wir sind in der sogenannten Tangier Automotive City. Dort finden wir auch sehr gute Bedingungen, was die Zollabwicklung, was der ganze Handel mit Europa betrifft.
Das heißt, alles geht schnell und unbürokratisch.
Nachdem wir im Dezember die Entscheidung getroffen haben, konnten wir im Februar mit dem Bau beginnen. Das ist tatsächlich sehr investorenfreundlich geregelt. Es ist sicherlich nicht überall so, aber in den Freihandelszonen, das sind ja Flächen, die speziell auch für Investitionen vorgesehen sind, da geht es dann tatsächlich sehr zügig.
Auch über seine neuen Angestellten in dem nordafrikanischen Land weiß der SCS-Geschäftsführer viel Gutes zu berichten.
Es gibt ein gutes Netz von Universitäten, von Ausbildungsstätten und auch ein System, wie neue Mitarbeiter strukturiert ongeboardet werden und entsprechend auch qualifiziert werden für unsere Tätigkeit. Ich bin sehr, sehr zufrieden, wie die Zusammenarbeit läuft und auch wie die Qualifikation der einzelnen Personen vor Ort ist. Bei uns arbeiten sogar sehr viele Marokkanerinnen und Marokko ist ein muslimisches Land, aber sehr, sehr offen. Ich glaube, wir haben sogar einen Anteil von Mitarbeiterinnen über 50% vor Ort. Und das funktioniert wunderbar.
Zum Schluss wollen wir noch einen kleinen Ausblick hören. Herr Färber, wie geht es also bei SCS weiter mit der Produktion in Afrika?
Ich denke, dass wir jetzt uns eher fokussieren und nicht in absehbarer Zeit weitere Länder erschließen werden für uns als Produktionsstandort. Man muss immer vor Augen haben, wir sind ein Mittelständler, der jetzt nicht ein Netzwerk von vielen Produktionsstätten sich leisten kann. Ja, auch immer eine Frage der Komplexität und der Fixkosten, die man dann mit einem neuen Standort auch kreiert.
Und bei VW, wie sind da die Pläne für die nächste Zukunft? Ein neuer Standort in Nordafrika ist angedacht, das haben wir schon gehört. Aber was für Neuheiten stehen sonst noch an, Frau Biene?
Ja, wir gucken noch nach einem dritten Modell für Volkswagen in Südafrika gerade. Das ist ein kleiner SUV, den wollen wir so 2026, 2027 an den Start bringen. Solange der Strom nicht ausfällt und solange das in Afrika mit einem positiven wirtschaftlichen Ausblick weitergeht.
Also am Standort Südafrika halten Sie fest?
Wir sind sehr gerne hier. Für uns ist es auch ein geeigneter Produktionsstandort. Wir sind 72 Jahre hier und wollen auch die nächsten 72 Jahre noch hier bleiben und interessieren uns auch weiterhin sehr für Südafrika.
Ein herzlicher Dank geht an unsere Gäste, die Handelsexpertin Anja Slani, die Afrika-Chefin von VW Martina Biene und den Geschäftsführer von SCS Friedemann Färber. Hoffentlich haben Sie in diesem Podcast eine Anregung bekommen, was für Chancen der afrikanische Markt bietet und mit welchen Überraschungen zu rechnen ist. Nicht, dass Sie plötzlich unvorbereitet im Dunkeln sitzen. Schreiben Sie uns doch über Ihre Erfahrungen in Afrika, ob aus der Autoindustrie oder einer anderen Branche. Wir freuen uns über Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Fragen. Wir sind gerne für Sie da, auch online unter www.gtai.de. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf den Klimawandel. Die Industrie verursacht einen großen Teil aller Treibhausgasemissionen. Entsprechend hoch ist das Einsparpotenzial. Wir schauen nach, wo und wie Unternehmen klimafreundlich werden und was sich exemplarisch in Spanien tut, wo erste Großprojekte in Sachen Dekarbonisierung anlaufen. Wie immer gilt, reinhören lohnt sich.